Liebe Gemeinde, es gibt zurzeit in der öffentlichen Meinung, in den Medien einen Vorwurf, der immer mal wieder laut wird, der immer mal wieder erhoben wird. Und der lautet so: Wer seinen Glauben ernst nimmt, der hat das innere Potenzial, zum Gewalttäter zu werden. Jede ernsthafte Religion trägt einen totalitären Kern in sich. So wird das häufiger gesagt, etwa von dem Soziologen Ulrich Beck in einem Beitrag für die Zeit. Da schrieb er: So human Religion auch scheinen mag, sie birgt stets einen totalitären Kern. Die Rückkehr der Religion ist weit bedeutsamer als der Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks, denn sie gefährdet letztlich die Zukunft der europäischen Moderne. Also alles, was man so mit Freiheit verbindet. Und der Philosoph Peter Sloterdijk hat das in einem Beitrag für das Magazin Cicero etwas wissenschaftlicher formuliert. Er hat gesagt, zwischen Monotheismus und Unfrieden in der Welt, also zwischen dem Ein-Gott-Glauben, sei es des Judentums, des Islam oder der Christen, und dem Unfrieden in der Welt, besteht, so sagt er, eine signifikante Korrelation. So spricht eben ein Philosoph, also eine auffällige Beziehung, eine Wechselwirkung zwischen Monotheismus und Unfrieden in der Welt. Das ist der Vorwurf. Und das Zauberwort lautet natürlich Fundamentalismus. Noch vor wenigen Jahrzehnten, da wurde Religion seitens der Philosophen eher belächelt, so als ein Relikt, das bald vom Fortschritt überholt sein würde. Inzwischen wird Religion eher ängstlich beobachtet. Wer weiß, was da noch rauskommt. Und das postmoderne Dogma, unter dem wir leben, besagt ja, Sie wissen das, es kann keine absolute Wahrheit geben. Das darf es nicht geben und das kann es nicht geben. Und wer sich vor diesem postmodernen Dogma nicht anbetend niederwirft, wer diesem Götzen nicht huldigt, der wäre, wenn Beck und Sloterdijk recht hätten, demnach schon fast ein Fall für den Verfassungsschutz. Gern werden dann die Jünger Mohammeds und die Jünger Jesu über einen Leisten geschlagen, so nach dem Motto, es sind alles potenzielle Gewalttäter. Man sieht es ja, wird dann gesagt. Und dabei verwechselt man, dass Überzeugungstäter nicht immer auch Überzeugungsgewalttäter sind. Schauen Sie, das wird doch schon an diesem grundlegenden Unterschied deutlich. Tausende von Christen werden zurzeit durch den Islam blutig verfolgt. Von den mehr als 160.000 Christen, die jährlich getötet werden wegen ihres Glaubens, ist ein großer Prozentsatz in Ländern des Islam umgebracht worden. Aber es gibt kein einziges Land, in dem Moslems von Christen mit Gewalt bedroht werden. Das sind die Fakten. Wer Mohammed folgen will, der muss laut Koran zur Gewaltanwendung bereit sein. Wer dem Herrn Jesus nachfolgt, dem ist persönliche Gewaltanwendung striktest untersagt. Das ist der Gegensatz. Und der Herr Jesus hat seinen Jüngern gesagt, nicht ich sende euch wie Löwen in die Wüste, sondern oder in den Dschungel, sondern er hat gesagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Haben wir gerade in der Lesung gehört. Das wollen wir immer wieder festhalten, diesen Unterschied. Das Gewaltmonopol des Staates wird im Neuen Testament deutlich betont. Da heißt es, die Obrigkeit führt das Schwert. Das muss gesetzlich geregelt sein. Kein wilder Westen, keine Selbstverteidigung. Die Reformatoren haben das später mit der Zwei-Reiche-Lehre beschrieben. Sie haben gesagt, die staatliche Gewalt hat den Auftrag, die Ordnung zu wahren auf der politischen und öffentlichen Ebene. Und Gewalt darf niemals verwendet werden zur Ausbreitung des Glaubens. Niemals. Und eher haben sich die Christen abschlachten lassen, als selber zur Ausbreitung ihrer Überzeugung zu den Waffen zu greifen. Und die Kreuzzüge waren eine schlimme Verfehlung, ein schlimmer Widerspruch zu allem, was christlich ist. Und zu allem, was die Bibel wirklich sagt. Und was die bibeltreue Theologie lehrt. Und darum galt Kirche und gilt eine Kirche bis heute als ein Schutzraum. Das haben Sie sogar noch in der DDR-Revolution gesehen. Sogar da war die Kirche ein Raum, in dem sich die Militärs und die Polizei und die Stasi nicht offen mit ihren Waffen hineingetraut haben, sich nicht offen gezeigt haben. Da war so diese letzte Scheu vor diesem Raum da, vor diesem Raum auch der Gewaltlosigkeit. Und trotzdem können es die Christen nicht verhindern, dass ihnen Gewalt angetan wird. Und wir werden heute sehen, wie Paulus und seine Leute auf diese Gewalt reagieren. Gewalt, das haben wir auch am letzten Sonntag in Philippi gesehen, wo die Gemeinde ihren ersten Brückenkopf in Europa fand. Philippi, die erste Station Europas, wo sich Paulus längere Zeit aufgehalten hat. Wir haben gesehen, er war von Troas, also von der türkischen Küste, herübergekommen, im Hafen von Neapolis gelandet, von dort 16 Kilometer landeinwärts gereist. Und da war er eben in dieses Philippi gelangt. Eine römische Kolonie seit dem 1. Jahrhundert vor Christus, ein beliebter Pensionsort für römische Veteranen, steuergünstig. Und eine Stadt, die viele Selbstverwaltungsrechte nach römischem Recht wahrnehmen durfte. Und die erste, von deren Bekehrung wir dort erfahren haben, war die rührige Geschäftsfrau Lydia, die Purpurhändlerin, also mit diesem Farbstoff hatte sie gehandelt. Da steht in Apostelgeschichte 16, Vers 14, eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, daher war sie zugereist nach Philippi, die hörte zu und der tat der Herr das Herz auf, sodass sie Acht hatte auf das, was von Paulus geredet wurde. Und sie kam zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Das war die erste, von der wir das in Philippi hören. Ihr Haus wird zur ersten Anlaufstelle für die kleine Gemeinde, die dort schnell entsteht in Philippi. Klar, dass Widerstände nicht ausbleiben, das hatten wir dann letzten Sonntag gesehen. Es geschah aber, Vers 16, als wir zum Gebet gingen, sagt Paulus, sagt die Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 16, da begegnete uns eine Magd, wörtlich eine Sklavin, die hatte einen Wahrsagegeist und brachte ihren Herrn viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen. Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Wir hatten gesehen, Paulus und seine Leute waren wieder zu dieser jüdischen Gebetsstätte gegangen, wo sie auch die Lydia getroffen hatten. Sie wollten dort offensichtlich weiter missionieren, wollten dort weiter das Evangelium ausbreiten. Und da rennt dann diese seltsame Frau hinter ihnen her. Lukas erklärt, die hatte einen Wahrsagegeist. Das meint Hellseherei in diesem Zusammenhang. Sie hatte, wie man auch sagt, das zweite Gesicht. Und damit ließen sich gute Geschäfte machen. Für ihre Besitzer und für ihre Sklavenhalter. Solche Phänomene mit dem zweiten Gesicht hat es zu allen Zeiten gegeben. Okkulte Phänomene. Die Bibel redet da sehr offen darüber, aber sie sagt, auch in der Zeit, als Jesus und die Apostel wirkten, traten diese Gegenkräfte besonders massiv auf und auch besonders öffentlich. Man soll da nicht viel drum herum geheimnissen, die Bibel berichtet es ebenso. Und es ist typisch für diese dämonischen Kräfte, dass sie Gott und seine Leute kennen. Und so ist es auch hier. Die folgte Paulus überall und schrie, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkünden. Das war ja richtig. Auch der Vater der Lüge, wie Jesus den Teufel nennt, kann die Wahrheit sagen, wenn es seinen Zielen dient. Und so war das hier. Aber Paulus will nicht zulassen, dass die Gemeinde mit solchen Phänomenen in Verbindung gebracht wird, dass sie wie eine dubiose, fragwürdige Sekte erscheint, wo obskure Dinge passieren, die nicht offengelegt werden, die nicht transparent sind, die nicht begründet werden. Und Paulus will auch diese Frau aus ihrer okkulten Verstrickung, aus ihrer Bindung an die Mächte, die ihr diese Fähigkeiten zukommen lassen, kappen. Und so spricht Paulus im Namen Jesu ein apostolisches Machtwort. Und er sagt hier, so wird das in Vers 18 berichtet, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst, du böser Geist. Und das geschieht zu derselben Stunde. Das gehörte zu den besonderen Vollmachten der Apostel, dass sie die dämonischen Mächte direkt konfrontiert haben. Das ist nicht uns aufgetragen als Gemeinde Jesu. Wir sollen beten, wenn ein Mensch in solchen Nöten steckt. Aber wir sollen nicht die direkte Konfrontation mit irgendwelchen okkulten Kräften suchen. Das war eine spezielle Begabung der Apostel in jener Zeit, wo diese Auseinandersetzung auch sich besonders dramatisch und deutlich vollzog. Die Frau wird frei. Damit enden ihre hellseherischen Fähigkeiten, sehr zum Leidwesen ihrer Besitzer, die nun fürchten, eine lukrative Geldeinnahmequelle zu verlieren. Und so sorgen diese Geschäftemacher, diese okkulten Geschäftemacher dafür, dass Paulus und seine Leute öffentlich an den Pranger gestellt werden. Sie machen das mit diesem billigen Vorwurf, die würden die Stadt in Aufruhr bringen und es gelingt ihnen, eine gewisse Pogromstimmung gegen Paulus und Silas und Lukas anzufachen, so das Knistern in der Bevölkerung, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht und dass das wirklich Sündenböcke sind, auf die man jetzt draufhauen muss. Schließlich werden Paulus und Silas den Stadtrichtern, den Prätoren vorgeführt und dann heißt es hier, und das Volk wandte sich gegen sie und die Stadtrichter dort in Philippi ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen sie mit Stöcken zu schlagen. Ist erst einmal der Mob entfesselt, dann fragt keiner mehr nach römischem Recht. Die römischen Prätoren treten ihre eigenen ehrwürdigen römischen Gesetze mit Füßen in dieser Situation. Sie verlieren total den Überblick. Sie befehlen eine sofortige öffentliche Geißelung, das heißt Auspeitschung. Wahrscheinlich auch, weil sie den Mob ruhig kriegen wollen. Was haben nicht aufgebrachte Massen, Menschenmassen schon alles angerichtet und bewegt? Und dann heißt es hier, nachdem man sie hart geschlagen hatte, Vers 23, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Und was dann passiert, eine wunderbare Sache, das hatten wir vor einigen Monaten schon gesehen, nämlich in der Predigt über den anschließenden Abschnitt, Apostelgeschichte 16, von Vers 25 bis 34. Sie können das nachhören, das war die Predigt vom 7. Juni 2009. Sie finden das zum Download unter beg-hannover.de. Da können Sie also ausführlich mitverfolgen, wie das mit diesem Kerkermeister war, der den Paulus und den Silas eingebuchtet hat. Römische Gefängnisse waren nicht sehr hygienisch. Der Rücken der Missionare war sicherlich noch blutig von der Auspeitschung. Und dann steht dort, dass sie um Mitternacht angefangen haben, Gott zu loben, Paulus und Silas. Und Gott gepriesen haben und ihm gedankt haben, dass er trotz aller äußeren Not bei ihnen ist. Das war auch ein besonderer Mut, den Gott ihnen geschenkt hatte in dieser Situation. Und was macht Gott? Er schickt ein Erdbeben. Es gab häufiger Erdbeben in dieser Gegend, aber dass es gerade zu dem Zeitpunkt kam, wo Paulus es besonders brauchte, das hat Gott gemacht. Und die Ketten springen heraus, der Kerkermeister kriegt den Schrecken seines Lebens. Weil er weiß, wenn die Gefangenen entkommen, dann bin ich dran und dann geht's mir an den Kragen und dann wird das römische Recht mich zur Rechenschaft ziehen. Es ist vorbei. Und im Chaos wendet der Kerkermeister sich hilfesuchend an Paulus, weil er ahnt, diese Leute, die haben etwas, was ich nicht habe. Weil er merkt, da steckt mehr dahinter. Weil er wahrscheinlich auch ahnt, dass dieses Erdbeben irgendwie mit den Gebeten zu tun hat. Und dann sagt er diesen Satz, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und er meint nicht nur gerettet vor den vor sozusagen seinen eigenen römischen Vorgesetzten, sondern er sieht wahrscheinlich augenfällig in dieser Situation sein ganzes Leben in seiner Brüchigkeit, in seiner Gefährdung. Und Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du und dein Haus gerettet. Dann wirst du von Gott angenommen, dann bekommst du deine Schuld vergeben. Und dann steht auch dein Haus unter einem besonderen Segen, die Menschen, für die du Verantwortung trägst. Und sie würden auch das Evangelium hören. Und sie werden auch von Gott gerufen und zum Glauben gerufen. Und dann trommelt er sein ganzes Haus zusammen. Paulus predigt dort um Mitternacht im Gefängnis. Und dann werden den Gefangenen, also Paulus und Silas, an diesem Brunnen, der dort wahrscheinlich im Hof war, die Wunden erstmal gesäubert. Und dann gibt's ein schönes Essen. Und sie feiern, dass der Kerkermeister den lebendigen Gott gefunden hat. Das passiert in dieser Nacht. Und das ist ganz schön mutig, auch für den Gefängnisaufseher. Der verbrüdert sich gewissermaßen mit seinen prominentesten Häftlingen. Weil er weiß, Jesus Christus hat uns zusammengeführt. Und sie alle dürften sich gefragt haben, wie wird's jetzt am nächsten Morgen weitergehen? Was wird jetzt werden? Das war ja auch für den Kerkermeister, für diesen Gefängnisdirektor keine leichte Situation. Was sollte er mit seinen Glaubensbrüdern jetzt machen? Und Gott greift dann ganz wunderbar ein und das wollen wir jetzt sehen. Da setzt nämlich unser jetzt fortlaufender Text wieder an, den Sie vor sich haben, ab Vers 35. Und ich sage Ihnen gleich zur Beruhigung, wir werden heute nur bis Vers 4 kommen, nicht bis Vers 9. Also heute nur bis Vers 4. Als es aber Tag geworden war, sandten die Stadtrichter, die Amtsdiener und ließen sagen, lass diese Männer frei, sagt jetzt die Behörde. Und der Aufseher überbrachte Paulus diese Botschaft, die Stadtrichter haben hergesandt, dass ihr frei sein sollt. Nun kommt heraus und geht hin in Frieden. Was sagt Paulus? Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind, und uns in das Gefängnis geworfen. Und sollten uns nun heimlich fortschicken? Nein, sie sollen selbst kommen und uns herausführen. Die Amtsdiener berichteten diese Worte den Stadtrichtern. Da fürchteten sich, als sie hörten, dass sie römische Bürger seien. Und kamen und redeten ihnen zu und führten sie heraus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia. Und als sie die Brüder gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort. Wie reagieren die Christen auf Gewalt und Unrecht? Das ist die Frage hier. Wie reagieren die Christen auf Gewalt und Unrecht? Zunächst mal mit Gebet. Klar, als Paulus und Silas gefangen sind im Hochsicherheitstrakt, als die Ratten ihnen vielleicht über die Füße laufen und das Wasser an den Wänden herunterkommt. Also man muss sich diese römischen Gefängnisse wirklich so unhygienisch vorstellen, wie gerade ihre Fantasie ihnen das ermöglicht. So schlimm war es und noch ein bisschen schlimmer. Aus allen Quellen wissen wir das, die darüber berichten, aus jener Zeit. Und dann, wie reagieren sie dann? Sie beten und dann reagieren sie womit? Mit Argumenten. Und wenn Sie eine Überschrift für unseren Predigttext heute suchen, dann empfehle ich Ihnen die Überschrift Argumente gegen Gewalt. Das ist die christliche Devise. Argumente gegen Gewalt. Die Christen setzen Argumente gegen Gewalt. Und zwei Argumente habe ich hier in unserem Predigttext gefunden, die auch für uns wichtig sind, die auch wir in Anschlag bringen können. Und das erste Argument, was wir hier finden, erstens ist das juristische Argument. Erstens das juristische Argument, also das Rechtsargument. Als es Tag geworden war, sandten die Stadtrichter, die Amtsdiener, Vers 35, ließen sagen, lass diese Männer frei. Und der Aufseher überbrachte Paulus diese Botschaft. Die Stadtrichter haben hergesandt, dass sie frei sein sollten. Nun kommt heraus und geht hin in Frieden. Das ist auffällig. Man kann sich vorstellen, wie die am Abend noch zusammen gebetet hatten, nachdem der Kerkermeister sich bekehrt hatte. Dass sie gebetet hatten, Herr, nun hilf uns doch, dass wir uns alle richtig verhalten in dieser Situation. Dass der Kerkermeister hier weiter leben kann in Philippi und dich bezeugen kann. Und dass Paulus und Silas ihre Missionstätigkeit fortsetzen können. Herr, löse du die Situation irgendwie auf. So beten wir auch auf. Und am Morgen hat der Kerkermeister dann schon eine gute Nachricht zu bringen. Leute, sie sind gekommen. Meine Vorgesetzten haben gesagt, ihr seid frei. Ich freue mich so für euch. Und nun, dann sagt er noch, geht hin in Frieden. Das war ein christlicher, brüderlicher Gruß. Den hatten die Christen von den Juden übernommen. Diesen Shalom-Gruß, ja, Frieden, Gott macht alles heil. Bei ihm kriegen wir Vergebung unserer Schuld. Bei ihm sind wir geborgen, bei ihm sind wir versorgt. Und das haben sie sich gegenseitig gewünscht. Und die junge christliche Gemeinde hat diesen Friedensgruß übernommen. Geht hin im Frieden unseres Herrn Jesus Christus. Und so verabschiedet der Kerkermeister seine Gefangenen in der letzten Nacht. Geht hin in Frieden, Brüder. Vielleicht haben sie sich noch in den Arm genommen. Und wie reagieren die Missionare? Sie machen sich jetzt nicht klammheimlich aus dem Staub. So nach dem Motto, hui, wir sind nochmal davongekommen. Sondern sie reagieren auf die Gewalt mit juristischen Argumenten. Das ist ganz auffällig. Paulus beruft sich auf sein römisches Bürgerrecht, das er von seinen Eltern geerbt hatte. Und er sagt, sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind, und in das Gefängnis geworfen und sollten uns nun heimlich fortschicken? Nein. Sie sollen herkommen und uns selber herausführen. Hochoffiziell. Voll rehabilitiert. Ohne Wenn und Aber. Schauen Sie, wenn ein Bürger, ein römischer Bürger bei der Verhaftung den Satz ausrief, Civis Romanus sum. Ich bin ein römischer Bürger, civis Romanus sum. Dann genoss er eine ganz besondere Immunität im Römischen Reich. Dann konnte man ihn nicht einfach ausprügeln. Dann durfte man verprügeln oder auspeitschen. Dann durfte man ihn auch nicht einfach ohne Prozess in den Knast stecken. Aber genau das ist hier geschehen. Und Paulus sagt, Leute, das ist Unrecht nach euren eigenen Gesetzen. Die Behörden hätten ihn nicht ohne Verfahren bestrafen dürfen. Und wenn irgendwelche Beamte es dennoch veranlassten, dann machten sie sich selbst schuldig und dann riskierten sie selbst eine schwere Bestrafung. Und darauf spielt Paulus hier an. Er sagt, sie haben uns ohne Unrecht und ohne Urteil öffentlich geschlagen und jetzt wollen sie uns heimlich abschieben. Das läuft nicht. Verstehen Sie, das will Paulus nicht auf sich beruhen lassen. Er veranstaltet jetzt, wir würden vielleicht sagen, so ein kleines Sit-in. Er sagt also, ich rücke hier nicht eher ab, bis die nicht kommen und mich rausholen. War vielleicht das erste Sit-in in der Geschichte. Und er sagt, wir gehen hier nicht weg. Er zieht die rechtliche Karte, er setzt voll auf das juristische Argument in dieser Situation. Er nutzt alle Möglichkeiten, die dieses System ihm bietet. Gegen die Gewalt setzt er das juristische Argument. Es war definitiv Unrecht geschehen, ohne Verhör ausgepeitscht und verhaftet, sämtliche Bestimmungen des römischen Bürgerrechts mit Füßen getreten. Schauen Sie mal, hätte Paulus das auf sich beruhen lassen, wäre das nicht besonders demütig gewesen, sondern besonders naiv. Manche hätten gesagt, ja, soll er doch leiden um Christi willen, soll er doch da seine besondere Ergebenheit zeigen. Nein, das war hier nicht der Ort. Was hätte Paulus damit nämlich getan? Er hätte die noch junge Gemeinde unnötig belastet. Denen man hätte man jetzt sagen können, na, ihr habt ja da so einen Halbkriminellen als Prediger. Mit was für einem Gesocks lasst ihr euch eigentlich ein? Es stimmt wohl doch, dass ihr eine Gefahr für unsere Gesellschaft seid. Verstehen Sie, dass wir auf die Gemeinde zurückgefallen, wenn Paulus diese Sache nicht rechtlich wirklich geklärt hätte. Und deswegen will Paulus eine öffentliche Rehabilitation. Er will ganz nüchtern festgestellt haben, die christliche Gemeinde ist keine staatsfeindliche Sekte. Und die christlichen Missionare lassen nicht alles mit sich machen. Das sollte daran auch deutlich werden. Die sind zwar leidensbereit, aber sie sind keine blöden Schafe. Also das, auch das Signal sollte hier deutlich gesetzt werden. Denn schauen Sie, das hätte ein Präzedenzfall werden können, auch wenn es andersherum gelaufen wäre. Vielleicht haben die Behörden mal getestet, wie weit können wir gehen? Und die christlichen Missionare sind ganz klar, sie üben keine Gewalt. Das steht über allem. Aber sie ducken sich nicht weg. Sie ziehen nicht die Rübe ein, wie wir sagen werden. Und sie kennen ihre Rechte. Paulus wusste, wie diese Sache ausgeht. Das kann ein Präzedenzfall für künftigen Umgang mit Missionaren werden. Ich muss ja auch für andere mitdenken. Und darum setzt er gegen die Gewalt das juristische Argument. Und die Staatsdiener zeigen Wirkung. Die Amtsdiener berichteten diese Worte den Stadtrichtern. Da fürchteten sie sich, das geschah ihnen recht. Da fürchteten sie sich, als sie hörten, dass sie römische Bürger seien. Das hatten sie vorher irgendwie nicht mitgekriegt oder nicht wahrhaben wollen. Und sie kamen und redeten ihnen zu und führten sie hinaus und baten sie, doch die Stadt zu verlassen. Verstehen Sie, Paulus wird öffentlich rehabilitiert. Man kann ihn jetzt auch nicht mehr aus Philippi rauswerfen. Das Einzige, was sie machen können sie bitten. Können sagen, bitte im Interesse der öffentlichen Ordnung, wenn sie so kooperativ sein wollen, jetzt diese Stadt zu verlassen, dann wäre das für uns eine Hilfe. So etwa werden sie mit ihm gesprochen haben. Sie müssen ihn aber jetzt bitten. Sie sind die Bittsteller. Und Paulus kann großzügig sagen, ja oder nein. Die Situation hat sich umgedreht. Und Lukas berichtet uns das mit einer gewissen Freude, wie ich finde, die hier durch diese Zeilen klingt. Und Paulus lässt sich dann auch darauf ein, er hält das in diesem Fall für die beste Lösung, er sucht nicht um jeden Preis den Konflikt in jeder Situation. Schauen Sie, wenn er gesagt hätte, nee, ich bestehe auf meinem Recht, ich bleibe hier, dann wäre das zwar einerseits mutig gewesen, aber andererseits hätte das auch die weitere Evangelisation der Gemeinde behindern können, weil sie ständig diesen Streit mit Paulus am Bein gehabt hätten. Und Paulus wird es abgewogen haben und er wird gesagt haben, ich habe das Evangelium nicht verleugnet, ich habe ganz klar gesagt, wozu ich stehe. Und nun kann ich weiterziehen. Ja, Prinzipientreue ist nicht Sturheit. Bei manchen hat man den Eindruck, sie provozieren. Es ist richtig, dass möglichst der größte Crash herauskommt, der irgendwie möglich wäre. Das ist auch nicht christlich. Wir sollen uns nicht wegducken, aber wir sollen auch nicht um jeden Preis den Crash suchen. Wir sollen keine diplomatisch faulen Kompromisse machen, aber wir sollen auch nicht einfach die Muskeln spielen lassen und uns zum Märtyrer selbst noch ausrufen. Man muss nicht in jeder Situation den Konflikt auf die Spitze treiben. Auch das macht Paulus hier deutlich. Und so verabschieden sie sich noch von ihren Glaubensgeschwistern. Vers 40, da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia. Und als sie die Brüder gesehen und sie getröstet hatten, da zogen sie fort. Da zogen sie fort. Wir können uns vorstellen, wie sie alle nochmal zusammengekommen sind. Die Lydia, die Sklavin, die jetzt wahrscheinlich auch zu der Gemeinde gehörte. Der Kerkermeister von Philippi, wie sie sich alle nochmal getroffen haben und wie sie zusammen gebetet haben, vielleicht auch gesungen, eine Hymne aus dem Neuen Testament, die dann später ins Neue Testament kam. Das war eine ganz bunt zusammengewürfelte Truppe, die sich da traf. Und in der Situation war es, glaube ich, für den Paulus nicht schwer, sie zu trösten. Er wird gesagt haben, seht doch mal, der Herr Jesus hält seine Hände über uns. Er hat uns sogar aus dem Gefängnis herausgebracht. Er hat sogar dafür gesorgt, der Herr, dass wir jetzt öffentlich rehabilitiert worden sind. Liebe Leute, lasst euch bitte nicht einschüchtern. Lasst euch nicht das Maul verbieten. Duckt euch nicht weg vor den Offiziellen, sondern steht zu eurer Position. Seid besonnen, seid loyal als Staatsbürger, begeht kein Unrecht, aber steht fest zu eurer Position. Wir haben hier einen Sieg von dem Herrn geschenkt bekommen. Und lasst euch nicht einschüchtern. Also, das ist das erste Argument, das Paulus gegen die Gewalt setzt. Das juristische Argument. Und damit ist er ein Vorbild für uns. Auch wir dürfen uns auf die Gesetze unseres Landes berufen, sofern diese Gesetze nicht im Widerspruch zu dem Wort Gottes stehen. Sofern diese Gesetze von uns nicht etwas verlangen oder uns etwas erlauben, was gegen das Wort Gottes ist, dürfen und sollen wir uns als Christen auf das Recht und auf die Gesetze berufen. Auch auf das Recht auf Meinungsfreiheit, auf das Recht auf Versammlungsfreiheit. Das müssen wir immer wieder deutlich machen. Und wir müssen auch dafür kämpfen, weil uns das nicht in den Schoß fällt. Das ist das Vorbild, was Paulus uns hier gibt. Berufung auf die Gesetze, sofern diese Gesetze dem Wort Gottes nicht entgegenstehen. Wir sollen uns als Christen nicht voreilig in die Katakomben zurückziehen. Verstehen Sie, bei manchen Christen hat man den Eindruck, die, obwohl wir in unserem Land noch so viele Freiheiten haben, die fühlen sich jetzt schon halb, als wären sie gewissermaßen im Untergrund. Das kann mal kommen, das wissen wir nicht. Das ist in anderen Ländern auch jetzt schon der Fall. Aber dann wird Gott uns das deutlich machen und wir sollen nicht voreilig freiwillig in die Katakomben abtauchen, bevor Gott uns gewissermaßen keinen anderen Ausweg lässt. Wir sollen die rechtlichen Möglichkeiten nutzen, die das Gesetz uns bietet, auch als Gemeinde. Sofern diese rechtlichen Möglichkeiten nicht dem Wort Gottes widersprechen. Schauen Sie, viele Christen in der Sowjetunion damals, die haben sich geweigert, viele Gemeinden sich vom Staat registrieren zu lassen. Und das war eine andere Situation. Sie haben das auch erzählt. Sie haben gesagt, wenn wir das getan hätten, dann hätten wir zwar mehr Ruhe vom Staat gehabt, aber dann hätten wir so viele Kompromisse machen müssen und so viele Zugeständnisse, dass wir von unserem Herrn nicht die innere Freiheit hatten, diesen Weg zu gehen. Und deswegen haben wir diese staatliche Registrierung nicht mit uns machen lassen, haben wir an dieser Stelle nicht dem Gesetz Folge geleistet, konnten uns dann auch nicht auf die Schutzmechanismen dieses Gesetzes berufen, weil wir meinten, dass es ein Verrat an dem Wort unseres Herrn wäre. Das war deren Gewissensentscheidung. Aber wo das ohne Kompromisse möglich ist, das Gesetz zu nutzen, ohne inhaltliche Zugeständnisse, da dürfen und sollen wir das tun. Und da sollen wir vor allem in der Öffentlichkeit nicht kuschen. Und deswegen bin ich so dankbar, dass wir in der kommenden Woche auch mit unserem Forum wieder in die Öffentlichkeit gehen, dass wir das in einer Schule machen, auch wenn man uns zurzeit in die Uni nicht reinlässt. Das kann sich ja auch nochmal ändern. Da sollten wir auch nicht so schnell uns geschlagen geben. Wenn ich jetzt diesen Text wieder gelesen habe, bin ich doch ermutigt, nochmal einen Anlauf bei der Uni zu machen. Und es ist wichtig, dass wir in einer öffentlichen Schule sind am Donnerstag und dass wir diesen öffentlichen Raum als Christen nicht voreilig preisgeben. Das hat Paulus uns hier vorgemacht. Als Christen haben wir keinen Grund, uns freiwillig zu verstecken, sondern wir stehen mitten in dieser Gesellschaft erhobenen Hauptes für unsere Position ein. Das ist unser Auftrag. Und wir biedern uns natürlich nicht an. Wir biedern uns nicht an. Paulus hat sich mitnichten angebiedert. Aber wir stehen unseren Mann. Und schauen Sie, wenn wir unsere juristischen Möglichkeiten nutzen, dann ist das kein Widerspruch. Ich glaube, ich muss das hier noch sehr deutlich sagen, weil Ihnen diese Frage sonst zu Hause heute Mittag einfallen wird. Dass der Herr Jesus gesagt hat in der Bergpredigt, ich sage euch, dass ihr dem Übel nicht widerstehen sollt, sondern wenn euch jemand auf die rechte Backe schlägt, dem biete auch noch die andere da. Wie passt das zusammen? Nun, das ist nicht so schwer zu erklären. Der Herr Jesus hat hier nicht Passivität gefordert. Er hat nicht gesagt, dass wir als Christen das Böse einfach gewähren lassen sollen, sondern der Herr Jesus hat ja selbst dem Bösen aktiv widerstanden. Schauen Sie, der Herr Jesus hat den Tempel gereinigt. Und das Neue Testament sagt auch, dass wir auch innerhalb der Gemeinde nicht einfach alles hinnehmen dürfen, sondern wir müssen dem Falschen und dem Bösen widerstehen. Die Bibel fordert von uns keinen prinzipiellen Pazifismus. Oder sie fordert auch den Staat nicht dazu auf, das Gewaltmonopol wegzugeben. Ganz klar. Ein Christ kann mit gutem Gewissen Polizist sein. Nein, Wenn Jesus sagt, du sollst dem Bösen nicht widerstehen, dann spricht er den Christen hier in seinen persönlichen Beziehungen an. Das wird von dem Zusammenhang her ganz deutlich. Es geht um den Christen in seinen persönlichen Beziehungen, wo anderen Unrecht geschieht. Da sollen wir natürlich eingreifen. Da können wir nicht sagen, halte dir mal noch die andere Backe hin. Du wirst nun mal misshandelt und gequält und geärgert. Jetzt hast du die Möglichkeit, Bergpredigt zu praktizieren. Nein, für den anderen müssen wir schon eintreten. Und wir müssen möglicherweise auch Gewalt anwenden, um andere Gewalt zu verhindern. Wo die Rechtsordnung, die wir schützen sollen, angegriffen wird, da können wir nicht tatenlos zusehen. Und da müssen wir das Gewaltmonopol des Staates achten. Und da muss der Staat auch tätig werden. Und wo in der Gemeinde Dinge passieren, die gegen das Wort Gottes sind, da dürfen wir nicht schweigen, da dürfen wir natürlich nichts mit Gewalt tun, aber mit dem Wort Gottes. Du sollst dem Bösen nicht widerstehen. Das richtet sich an den Christen, wie er mit seinen persönlichen Beziehungen im Alltag umgeht. Und nicht die Frage, das regelt nicht die Frage der öffentlichen Stellung und des öffentlichen Rechts, ja? Das sehen Sie schon an diesem Beispiel, das der Herr Jesus hier nennt, wenn dich einer auf die rechte Backe haut. Die rechte Backe, wenn die meisten Rechtshänder sind und sie jemanden auf die rechte Backe hauen, dann hauen sie ihm mit der Rückhand, mit der Außenfläche ihrer Hand hauen sie dem als Rechtshänder auf die rechte Backe. Können Sie mal probieren so. Nein, das ist lieber nicht. Jedenfalls, nur andeutungsweise natürlich. Und das ist eine besondere Entehrung gewesen. Der Schlag mit der Rückhand, mit der Außenseite der Hand auf die Backe, war eine besondere Entehrung und Beleidigung. Und der Jesus will hier sagen, wenn dich jemand in deiner Ehre und in deiner Eitelkeit angreift, in deinen persönlichen Beziehungen, dann sei nicht so schnell beleidigt, dann sei nicht so super empfindlich, wegen deiner eigenen Eitelkeit und Ehre. Wenn dich nur einer auf die Backe schlägt, nun gut. Komm, häng die Geschichte nicht so hoch. Darum geht es. Sei frei von dir selbst. Und kämpf nicht so verbissen um deine eigene Reputation, deine eigene Ehre. Das ist also auf dieser Ebene des persönlichen Umgangs gesprochen. Aber hier bei Paulus haben wir eine ganz andere Situation. Da geht es um die rechtliche Stellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit und um die rechtliche Stellung der christlichen Missionare und um die Freiheit der Verkündigung. Das ist eine völlig andere Situation. Und da ist es völlig in Ordnung und gefordert, dass Paulus eben handelt und sich auf das Recht beruft. Ja, diese persönliche Geschichte, das hätte er locker weggesteckt. Also wenn ihn jemand beleidigt hätte, der hätte einmal gelächelt und gesagt, komm, ist ja gut. Aber hier ging es um was ganz anderes. Es geht um die Verkündigungsfreiheit in der Öffentlichkeit. Und es geht um den Schutz der christlichen Gemeinde. Und deshalb musste Paulus hier auf dem Recht bestehen. Und Gott hatte ihm ja durch seine familiäre Herkunft auch dieses besondere Faustpfand in die Hand gelegt, nämlich das römische Bürgerrecht. Das hat er von zu Hause gewissermaßen mitbekommen. Und mit diesem römischen Bürgerrecht hat er gewuchert zum Nutzen der Gemeinde, wo immer es ging. Damit ist er sehr strategisch umgegangen. Also, Paulus sorgt für einen guten Abgang in Philippi, damit die junge Gemeinde, die sie nun zurücklassen, nicht mit zusätzlichen Schwierigkeiten belastet wird. Und dann, das gucken wir uns zum Schluss noch an, dann richtet Paulus den Blick gleich wieder nach vorn. Der Mann hat eine Energie von Gott geschenkt bekommen gehabt. Es geht gleich weiter, 160 Kilometer entlang der Via Egnatia in südwestliche Richtung. Lesen Sie Vers 1. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich. Da war eine Synagoge der Juden. Den Lukas haben sie offensichtlich in Philippi zurückgelassen. In Apostelgeschichte 20 wird er wieder dazustoßen, denn hier steht nicht mehr, nachdem wir aber durch Amphipolis gereist waren, sondern hier steht nur noch, nachdem sie aber gereist waren. Also offensichtlich hat Lukas sich ausgekoppelt aus der Reisegruppe. Vielleicht hat er die Christen in Philippi weiter gestärkt. Wir wissen es nicht genau. Ab Kapitel 20 ist er wieder dabei. So, und wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift. In Thessalonich angekommen, machen sie was? Sie suchen gleich wieder die Möglichkeit zur Verkündigung. Das ist ganz unverdrossen. Ihr Missionseifer ist ungebrochen. Das ist ein riesiges Geschenk, dass der Paulus sich nicht entmutigen lässt. Dass sie ihn prügeln können und ihn ausgrenzen können und ihn in ein finsteres Gefängnisloch stecken können. Und er kommt raus und macht weiter, als wäre nichts geschehen. Möge der Herr uns auch diesen Eifer geben, diese Freude an der Verkündigung seines Wortes, dass wir nicht so empfindlich sind, dass wir nicht so schnell den Mut verlieren, dass wir nicht so schnell den Kopf einziehen. Und wenn wir es getan haben, dann möge der Herr uns wieder Mut schenken. Und Thessaloniki, nun, das war die Hauptstadt der Provinz Mazedonien. Also wieder eine Metropole, wieder eine sehr zentrale Stadt. Die waren besonders stolz drauf, dass sie seit 42 vor Christus freie Stadt geworden waren, also auch viel Selbstverwaltung hatten gegenüber dem Römischen Reich. Und nun missioniert Paulus dort 3 Wochen lang, zunächst unter seinen jüdischen Volksgenossen. Und während er das tut, merkt er, wie sich im Hintergrund schon wieder eine Bedrohungskulisse zusammenbraut. Sehen Sie, es steht in Vers 5. Aber die Juden ereiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, rotteten sich zusammen und richteten ein Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons, das war Paulus Quartier, und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Das ist die Stimmung, auch in Thessalonike. Es brennt gewissermaßen. Und was macht Paulus? Er lässt sich davon nicht einschüchtern, sondern gegen die Gewalt setzt er hier, und das ist unser zweiter und letzter Punkt für heute, das theologische Argument. Das ist zweitens das theologische Argument. Also erstens das juristische Argument gegen Gewalt und zweitens das theologische Argument gegen Gewalt. Und es ist grandios, wie Paulus das macht. Schauen wir uns noch an. Vers 2. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen, redete mit ihnen an 3 Sabbaten von der Schrift, also 3 Wochen. Und er tat ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er, euch verkündige, der Christus ist. Einige ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. Also was macht Paulus? Zunächst mal fällt auf, er nimmt sich Zeit für eine gründliche Bibelauslegung. 3 Wochen lang. Immer an den Sabbaten, wahrscheinlich wird er zwischendurch weitere Gespräche geführt haben. Und was der ihnen gibt, das ist keine Fast-Food-Botschaft, sondern Paulus bemüht sich ja darum, das Evangelium mit guten Gründen zu erläutern. Schauen Sie mal, es ist ganz auffällig, mit welchen Verben, also mit welchen Tätigkeitswörtern Lukas diese Bibelarbeiten des Paulus beschreibt. Das müssen Sie unbedingt noch mitnehmen. In Vers 2 steht, er redete zu ihnen. Da steht im Griechischen das Wort dialegomai. Das ist unser Wort für Dialog. Also, er ging auf ihre Argumente ein. Er suchte das Gespräch. Er versuchte, ihre Einwände aufzunehmen. Er hat's ihnen erklärt. Dialegomai. Er redete mit ihnen. Er nahm sich Zeit. Und dann in Vers 3. Er tat ihnen auf. Das heißt, so viel wie er erklärte, er eröffnete es ihnen, er legte es ihnen dar. Das ist dann das nächste Wort, Paratitemi, darlegen, vortragen. Wissen Sie, was Paratitemi wörtlich heißen kann? Daneben stellen. Also Paulus hat die verschiedenen einzelnen Fakten und Argumente nebeneinander gestellt gewissermaßen. Hat gesagt, schaut's euch an, so hängt das zusammen. Darum ist Jesus der Wahre, darum ist er der Einzige, auf den ihr hoffen könnt. Er hat argumentiert, er hat dargelegt, er hat dialogisiert, er hat es ihnen ganz gründlich nahegebracht. Gegen die Gewalt setzt Paulus das theologische Argument. Und das, liebe Freunde, ist unsere Hauptaufgabe auch. Es gibt ein wunderbares Buch über Evangelisation zur Zeit der ersten Christen von Michael Green. Das ist schon so alt, das wird, glaube ich, nicht mehr aufgelegt. Sie können es aber von mir mal ausleihen. Und da macht Michael Green in seiner Untersuchung der frühchristlichen Verkündigung deutlich, dass es auffällt, wie stark die Apostel auf das Argument gesetzt haben, auf Überzeugungsarbeit, auf die Darlegung von Zusammenhängen, von Fakten, von Gründen. Die haben nicht einfach gesagt, liebe Leute, seitdem wir Jesus kennen, fühlen wir uns prima und ihr sollt euch auch prima fühlen, darum springt ins Dunkle und sagt, hallo Jesus, hier bin ich. Das haben sie nicht gesagt. Sie haben gründlich theologisch, sie haben gründlich biblisch, heißt das, argumentiert. Und die Verben, die in der Apostelgeschichte für Predigen stehen, sind ganz vielfältig. Und viele von diesen Verben haben etwas zu tun mit argumentieren, darlegen, beweisen, erläutern, erklären, in Rede und Gegenrede deutlich machen. Verstehen Sie? Das ist ein wichtiger Hinweis für uns. Lukas verrät uns, dass Paulus argumentiert hat. Und er sagt uns auch, wie Paulus argumentiert hat. In 2 Schritten. Und wenn Sie diese 2 Schritte klar haben, dann haben wir es geschafft für heute. Vers 3. Paulus tat ihnen auf und legte ihnen dar, 2 Dinge, dass Christus, also dass der Messias, leiden musste und von den Toten auferstehen. Und dann Schritt 2. Und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er, euch verkündige, der Christus ist. Erster Schritt. Der Messias des Alten Testaments muss leiden und von den Toten auferstehen. Das macht Paulus den Leuten in der Synagoge deutlich und sagt, nehmt bitte eure Bibel raus, euer Altes Testament. Seht nach Psalm 2. Seht nach Psalm 22. Schaut es euch an. Psalm 16, wo schon von der Auferstehung andeutend die Rede ist. Bitte guckt Jesaja 53. Was wird dort gesagt über den Gottesknecht? Was muss er tun? Er muss die Sünden tragen. Er muss sterben. Am Ende der Ausblick auf die Auferstehung. Bitte lest das. Guckt genau hin. Vergleicht die Stellen miteinander. So ist es. So wird es mit dem Messias angekündigt. Und wissen Sie, das war nötig. Warum? Weil die Juden zur Zeit Jesu, die meisten Juden, einen ganz anderen Messias erwarteten. Ein Messias, der nicht mit dem Alten Testament übereinstimmt. Ein Messias, der vor allem in politischen Kategorien erwartet wurde, von dem man erwartet, er wird die Römer raustreiben, er wird jetzt hier für eine gerechte Herrschaft sorgen und so weiter. Und deswegen musste Paulus seine eigenen Judengenossen erstmal dazu bringen, dass sie wieder gründlich ihre eigene Bibel lasen. Und das hat er gemacht. Er legte ihnen dar, dass der Christus leiden musste und auferstehen. Und das war für viele Juden damals schwer zu verdauen. Und wie sehr religiöse Juden bis heute diesen Sünderheiland ablehnen, das zeigt ein hochinteressantes Interview, das der Rabbiner Walter Homolka im März 2008 dem Spiegel gegeben hat. Da hat er fast das Gleiche gesagt wie die Leute in Thessaloniki. Da hat er gesagt, und da hat er das als Vorwurf gegen die christliche Gemeinde gerichtet, sie hat dem Rabbi Jesus Göttlichkeit verliehen. Und sie behauptet auch noch, dass der Kreuzestod dieses Rabbis für meinen persönlichen Gnadenstand wichtig sei. Absolut unmöglich, sagt dieser Rabbiner. Und dann fährt er fort, eine kollektive Erwartung an das Judentum, Jesus als Retter anzuerkennen, ist eine schwere Belastung. Eine schwere Belastung für das Verhältnis zwischen Juden und Christen. Und das war genau das Problem der Juden in Thessaloniki. Da hat sich nichts dran geändert. Sie wollten nicht anerkennen, dass der Messias, den Gott schickt, ein Sünderheiland ist. Einer, der stirbt und aufersteht, um uns zu retten. Und Paulus macht deutlich, Leute, das Alte Testament sagt's aber. Nun, wenn wir mit unseren Zeitgenossen sprechen, die wissen nichts vom Alten Testament und vom Messias, die meisten jedenfalls. Aber das Ziel unseres ersten Schrittes, das Ziel, das Ergebnis muss genau das gleiche sein wie bei Paulus. Dass unsere Gesprächspartner verstehen, ich brauche einen, der mich von meiner Sünde rettet. Ich brauche einen, der mein kaputtes Verhältnis zu dem lebendigen Gott heil macht. Ich brauche einen, der das drohende und gerechte Urteil des heiligen Gottes über meinem Leben abwendet. Ich brauche einen Retter. Und dann der zweite Schritt. Im zweiten Schritt sagt Paulus, und dass dieser Jesus der Christus ist. Das heißt, dieser Messias ist gekommen, Leute. Es ist Jesus. Und ich kann euch beweisen, dass es Jesus ist. Weil all die Ankündigungen, die ihr im Alten Testament über diesen Retter lest, weil die wirklich durch Jesus wahrgemacht werden. Er wurde in Bethlehem geboren. Er hat sein Leben als Schuldopfer für uns dahingegeben. Er hat die Wunder getan, offensichtlich vor vielen Zeugen, die der Messias tun musste. Er ist auferstanden und hat den Tod besiegt. Dieser Jesus ist der Christus. Das ist das Zweite, was Paulus gegen die drohende Gewalt setzt, das theologische Argument. Ich erinnere mich noch genau, als ich Theologiestudent in Göttingen war, da hatten wir einmal ein Gespräch mit einem Dekan der Fakultät und der hat sich dann uns Studenten gegenüber über einen Kollegen sehr suffisant geäußert. Er hat gesagt, der Kollege Kraus, der beschwört die Dinge mehr, als dass er sie begründet. Nun, das hätte man von Paulus nicht sagen können. Paulus hat die Dinge nicht einfach nur beschworen. Paulus hat nicht einfach nur Druck und Stimmung gemacht und gesagt, so muss es sein, so muss es sein, so muss es sein. Sondern Paulus hat gesagt, Leute, seht her, das ist das Alte Testament. Das sagen die Texte, die Jahrhunderte alt sind. Und seht, das ist Jesus. Es leben noch genug, die das bezeugen können. Und er hat diese Dinge in seinem Leben erfüllt. Nicht nur eine dieser Vorhersagen, sondern ganz viele. Und ich kann es euch beweisen. Und er lebt. Und dann konnte Paulus auf sein persönliches Zeugnis setzen und sagen, ich habe auch erfahren, dass er lebt. Er hat mich gestellt in meinem Leben. Und ich durfte zu ihm kommen und ihm meine Sünde bekennen. Und er hat mich gerettet. Und ich weiß, dieser Jesus ist die Rettung auch für euch. Und schauen Sie, das Ergebnis beweist, dass viele darauf eingehen. Da steht, einige von ihnen ließen sich überzeugen, Vers 4. und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. Auch das ist ganz präzise formuliert. Da steht nicht, einige ließen sich über den Tisch ziehen oder einige ließen sich manipulieren oder einige waren emotional so überwältigt, dass sie schließlich auch sagten, ja, wir wollen auch irgendwie Christen werden. Sondern hier steht wörtlich, einige ließen sich überzeugen. Und das hat Gott gewirkt. Sie ließen sich überzeugen. Und Paulus wusste natürlich, das waren nicht seine guten Argumente, sondern das Entscheidende muss Gott mit seinem Heiligen Geist tun. Gott muss den Menschen, mit denen wir sprechen, diese Argumente dann auch einleuchtend machen. Und Paulus hat im ersten Korintherbrief geschrieben, der natürliche Mensch kapiert nichts von Gottes Wahrheit, wenn Gott ihm das nicht aufschließt. Aber das ist Gottes Sache. Verstehen Sie, das ist nicht mehr unsere Verantwortung, ob das dann auch bei den Menschen im Herzen landet, sondern unsere Verantwortung ist, das Evangelium zu sagen, es soweit wir können zu erklären. Natürlich sind wir nicht so genial wie Paulus, aber der Grundsatz gilt für jeden Christen. Wodurch gewinnen wir Menschen? Dadurch, dass wir ihnen die biblische Wahrheit weitergeben und dass wir ihnen diese Wahrheit so gut wie möglich darlegen und erklären. Und Gott sieht das ja, was wir können. Und wissen Sie, es gibt tausend Fälle, wo ein Christ hinterher ganz unzufrieden war mit einem Gespräch und sagt, ach, mir ist nicht das richtige Argument dann so schnell eingefallen und ich habe es ein bisschen schief gesagt und ach, ich habe es nicht hingekriegt. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, der Mensch ist doch zum Glauben gekommen, weil Gott das gesegnet hat, weil Gott dafür gesorgt hat, dass dieses persönliche Zeugnis, was der Mensch gegeben hat und dass sein Versuch, das Evangelium von Herzen wirklich zu erläutern, das hat Gott benutzt und er hat dafür gesorgt, dass der Zuhörer das richtig verstanden hat und dass es richtig in sein Herz gefallen ist und dass sein Herz davon weich wurde und bereit gemacht zuzugeben, ja, ich brauche Jesus Christus als meinen Retter. Ich brauche Vergebung meiner Sünden. Und ich möchte Ihnen das als eine ganz große Ermutigung weitergeben. Petrus, der Apostel Petrus, der Kollege von Paulus, der hat ganz deutlich gemacht, diese Aufgabe gilt allen Christen. Petrus hat das in seinem ersten Brief geschrieben, Kapitel 3, Vers 15. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. So sagt Paulus, dass allen Christen, Leute, wir haben eine Verantwortung. Wir können nicht sagen, wir sind Christen und sagen, ja, warum und wissen wir eigentlich auch nicht so genau. Sondern wenn die Leute euch fragen und sagen, warum glaubst du? Warum nimmst du Jesus so ernst? Warum behauptest du, dass du überzeugt bist, in den Himmel zu kommen und aufzuerstehen? Warum? Was ist der Grund deiner Hoffnung? Wie kommst du dazu? Dann ist das eine wunderbare Steilvorlage, eine wunderbare Einladung, wirklich so, wie wir es bisher können und verstehen, es zu erklären. Und wir sollten das auch in der Gemeinde immer wieder auch miteinander üben und lernen. Und wir sollten uns mit den Dingen auseinandersetzen, dass wir redefähig werden. Wir müssen nicht die super Rhetoriker werden und es muss nicht jeder ein Theologiestudium machen. Aber der Herr sieht das Herz an. Und er sagt, bist du bereit, mein Zeuge zu sein? Dann setze gegen alle Gewalt, gegen allen Widerstand, setze das theologische Argument, setze die biblische Wahrheit, setze die Botschaft von dem Herrn Jesus. Und Gott hat gesagt, er wird das segnen und er wird Menschenherzen bewegen. Manchmal sehen wir das, manchmal sehen wir das auch nicht. Und ich denke, wir werden uns im Himmel nochmal wundern über so manchen Menschen, der gerettet wurde, der zum lebendigen Glauben gekommen ist und bei dem Gott uns benutzt hat, in einer Situation, wo wir vielleicht gedacht haben, Mann, du hast alles falsch gemacht. Und Gott hat es trotzdem gebraucht, um Menschen zu überwinden in ihrem Herzen, zu überführen von ihrer Schuld und zu retten für die Ewigkeit. Ich komme zum Schluss. Am nächsten Sonntag, da werden wir sehen, ab Vers 5, wie es in Thessalonich weitergegangen ist. Aber wir wollen das für heute nochmal festhalten. Christliche Gemeinde muss immer wieder mit Widerstand rechnen, auch mit Gewalt. Aber unsere Antwort kann nicht sein und darf nicht sein, Gewalt gegen Gewalt. Sondern Paulus hat es uns vorgemacht, wir setzen auf Argumente gegen Gewalt. Wir wollen das Recht nutzen und wahren, soweit es möglich ist. Das war das juristische Argument. Und wir wollen das theologische Argument bringen. Wir wollen die Wahrheit des Evangeliums den Menschen weitergeben. Wir können und wir müssen auch nichts erzwingen. aber wir dürfen es ganz getrost unserem Herrn überlassen, was er dann aus unserem Zeugnis macht. Und wir dürfen sehr froh und sehr dankbar sein, dass er uns dieser Mitarbeit würdigt, dass er uns dabei haben will als seine Zeugen. Das ist die größte Ehre, die ein Mensch sich nur denken kann. Und lasst uns den Herrn bitten, dass er uns dazu immer wieder die Kraft schenkt und den Mut. Und dann werden wir noch staunen, wie er Menschen gewinnt, auch durch unseren Dienst. Amen.